Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Ich weiß nicht, ob euch bewusst ist, dass es immer wieder Gemeinden gibt, die mit uns Gottesdienst feiern, die unseren Gottesdienst als ihren Gottesdienst übertragen. Heute grüßen wir ganz herzlich mal nach Ravensburg am Bodensee. Schön, dass wir mit euch verbunden sind und dass wir mit euch Gottesdienst feiern können. Und wir wünschen euch Gottes Segen und das wünschen wir uns natürlich auch bei diesem Thema Einspruch gegen das Scheitern. Scheitern gehört zum Leben. Hier einfach ein paar Beispiele. Man lacht darüber, sowas habe ich selbst mal erlebt. Wir haben in einem Gemeinderaum Teppich verlegt und jemand hat kräftig den Kleber am Boden verteilt und stand er ganz hinten in der Ecke und hat gemerkt, ich komme nicht mehr nach vorne. Mancher scheitert, wenn es den Berg hochgeht, ohne Worte. Auch das gehört dazu. Und der ist stur nach Navi gefahren. Er war nicht der Erste, der dort stand. Ein Mann, der versucht hat, einen Kuchen für seine Frau zu backen. Auch das ohne Worte, nicht versetzt. Mal Hand hoch, wie oft habt ihr das erlebt? Spaß. Ich glaube, viel schlimmer ist das hier, wenn jemand sagt, ich scheide in meiner Ehe, wir sind am Ende angekommen. Und es bleibt nichts mehr, was uns überhaupt verbindet. Scheitern, ganz, ganz viele Dinge, in denen wir merken, das gehört einfach zum Leben dazu. Ist auch ein Lerneffekt. Und es ist ja die Frage, nicht scheitert man, sondern eher immer, wie gehe ich mit Scheitern um? Und zwar mit dem eigenen und auch mit dem von anderen. Wisst ihr, ich beobachte oft, wenn dann Christen scheitern, Pastoren scheitern, wie dann geredet wird. Und eine ganz tragische Geschichte, ja, wo ein junger Pastor, Familie mit kleinen Kindern, wirklich dieses schreckliche Unrecht begeht, sich an Kindern vergeht, missbraucht. Und nicht nur er ist der Täter und die Kinder sind Opfer, sondern seine Familie sind genauso Opfer. Wie über sie geredet wird, vor allem von den Frommen, kann mir nie passieren. Wie kann der nur? Ja, und so mit dieser Überheblichkeit. Wisst ihr, Scheitern gehört nicht nur zum Leben, sondern auch wirklich zum Glauben. Und es gibt viele, die an der Stelle sagen müssen, ja, habe ich erlebt oder habe ich so bewusst auch schon beobachtet, ist mir begegnet. Scheitern gehört zum Leben und zum Glauben. Selbst die Jünger von Jesus sind gescheitert. Wird uns berichtet, dass ein Mann mit seinem besessenen Sohn zu Jesus kommt und dann bittet er die Jünger, könnt ihr ihnen helfen, könnt ihr ihn befreien? Und dann kommt Jesus und der Mann, er sagt zu ihm, ich habe zu deinen Jüngern meinen Sohn gebracht, aber sie konnten ihm nicht helfen. Sind gescheitert mit dem, dass sie eigentlich für andere da sein sollten. Oder wenn wir an Scheitern denken, natürlich fällt uns immer ein Jünger ganz besonders ein, oder? Und dann denken wir sofort an Petrus. An Petrus, der selbst auch gescheitert ist und der eigentlich versucht hat, Jesus unbedingt die Treue zu halten. Und dann wird uns berichtet, so am letzten Abend vor dem Sterben von Jesus, dass Jesus zu Petrus sagt, ihr werdet euch alle von mir abwenden, wie es in der Heiligen Schrift steht. Ich werde den Hirten töten und die Schafe werden auseinanderlaufen. Aber nachdem ich vom Tod auferweckt worden bin, werde ich euch nach Galiläa vorangehen. Doch Petrus widersprach ihm, auch wenn sie sich alle von dir abwenden, ich nicht. Jesus antwortete, Amen, das sage ich dir, heute in dieser Nacht, noch bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen und abstreiten, mich zu kennen. Aber Petrus behauptete noch fester, sogar wenn ich mit dir sterben muss, ich werde niemals abstreiten, dich zu kennen. Das Gleiche sagten auch alle anderen. Wisst ihr, Petrus, der hier nicht jetzt irgendwo überheblich ist, Petrus, der jetzt nicht in einem Wahn von Selbstüberschätzung hier das sagt, sondern der meint es grundehrlich. Der sagt, Jesus, du bist das Wichtigste für mich. Und ich kann mir nie vorstellen, mich von dir abzuwenden und dann gleich noch dreimal zu verleugnen, dich zu kennen. Jesus, niemals. Und wenn man dann diese Begebenheit Garten Gethsemane kennt, wo er sich alleine mit dem Schwert dieser bewaffneten Gruppe entgegenstellt, dann muss man sagen, der hat es doch ernst gemeint, oder? Ich glaube nicht, ob ich da hingegangen wäre, hätte mich dem in den Weg gestellt. Petrus, der sagt, Jesus, ich meine es ernst und ich will für dich da sein. Was er nicht gekannt hat, ist seine Grenzen, vor allem unter dem Druck einer extremen Erfahrung. Das hat er nicht gekannt. Wie werde ich in Situationen reagieren, in denen ich extrem unter Druck komme? Und da ist es ihm dann gegangen, so wie dieser Frau. Ihr könnt wahrscheinlich schon erahnen, was da jetzt gleich sich abspielt. Ist ja, ich glaube, das ist, was Petrus hier so erlebt hat, dass er sagt, da ist auf einmal diese Welle des Geschehens über mich hereingebrochen und hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen, dort im Hof des Hohenpriesters. Und dann hat er dort geopfert, was ihm heilig war. Und dann lesen wir weiter von diesem Geschehen. Markus berichtet darüber und ihr könnt es jetzt mitlesen hier. Petrus, er war noch immer unten im Hof. Da kam ein Dienstmädchen des hohen Priesters dazu. Sie sah Petrus, der sich am Feuer wärmte und betrachtete ihn genauer. Dann sagte sie, du warst doch auch mit diesem Jesus aus Nazareth zusammen. Petrus stritt das ab und sagte, ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Und er ging hinaus in den Vorhof des Palastes. In dem Moment krähte der Hahn. Als ihn das Dienstmädchen dort wieder sah, fing sie noch einmal damit an. Sie sagte zu denen, die dabei standen, der gehört auch zu denen. Aber Petrus stritt es wieder ab. Kurz darauf sagten dann noch die anderen, die dabei waren, zu Petrus, natürlich gehörst du zu denen, du bist doch auch aus Galiläa. Da fing Petrus an zu fluchen und schwor, Gott soll mich strafen, wenn ich lüge, ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr redet. Im selben Moment krähte der Hahn zum zweiten Mal. Da erinnerte sich Petrus an das, was Jesus zu ihm gesagt hatte. Noch bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du dreimal abstreiten, mich zu kennen. Und er fing an zu weinen. Ist ja für Petrus wahrscheinlich der Tiefpunkt seines Glaubens bis zu diesem Zeitpunkt. Der Tiefpunkt, in dem er gemerkt hat, ich bin nicht mehr in der Lage, überhaupt für das einzustehen, was bisher heilig war für mein Leben. Und diese Tränen, ich glaube, sie waren ganz ehrliche Tränen dieser Wunden in seinem Leben, wo er als Gescheiterter merkt, das hat ganz tief in mein Leben eine Wunde hineingeschlagen. Ich habe das geopfert, was bisher für mein Leben das Wichtigste war. Aber auch zu entdecken, diese Wunde in der Beziehung zu Jesus, wie soll das wieder gut gemacht werden? Da ist doch alles gebrochen. Wenn sich einer von dem anderen lossagt und sagt, Gott soll mich verfluchen, wenn ich dich kenne. Und das ist, was Petrus jetzt auf einmal als Trümmer vor Augen hat und wo er merkt, eigentlich habe ich jetzt keine Chance mehr, an der Stelle irgendwo für mich eine Perspektive zu haben und mit diesem Scheitern umzugehen. Ich kann da nichts mehr ungeschehen machen. Und dieses Scheitern hat eine unheimliche Kraft. Könnt ihr euch vorstellen, dass Petrus nach dieser Erfahrung nicht einfach zur Tagesordnung übergehen kann? Könnt ihr euch vorstellen, dass das immer im Hintergrund bleibt? Kann ich damit vor Gott überhaupt noch gerade stehen, wenn ich gesagt habe, das soll mich verfluchen, wenn ich ihn kenne? Wie kann ich Jesus begegnen? Wie kann ich überhaupt damit umgehen? Wisst ihr, Scheitern kann eine unheimliche Macht haben und kann das Leben nicht nur belasten, sondern kann Leben und Glauben verhindern. Und deswegen ist Jesus der, der einen Einspruch erhebt, den Einspruch gegen das Scheitern und der ganz bewusst sagt, ich möchte nicht nur einen Einspruch erheben gegen diese Macht des Scheiterns, gegen die Erfahrung und die Folgen des Scheiterns, sondern der auch sagt, ich hebe den Einspruch dagegen, dass ihr immer wieder scheitert. Und das sind so diese beiden Perspektiven, die Jesus gibt. So wie beim Zahnarzt. Auf der einen Seite den Schaden zu beheben und auf der anderen Seite den prophylaktischen Schutz zu geben, ja, damit es nicht weiter passiert. Denn zumindest bei meinem Zahnarzt ist es nicht so, dass er sagt, du hast ein Loch im Zahn, jetzt flicken wir und dann schauen wir, wenn das nächste wiederkommt. Ja, solange du Löcher im Zahn hast, habe ich gute Arbeit. Sondern da wird gearbeitet, dass man sagt, ich möchte schützen, ich möchte prophylaktisch sein. Und so ist Jesus. Er gibt diesen Schutz, aber er hilft auch, ganz bewusst aufzuarbeiten. Und das Ganze geschieht bei Petrus und Johannes. Er berichtet uns davon in einem sehr persönlichen Abschnitt, der Petrus in seinem Leben wahrscheinlich ein Leben lang begleitet hat. Und der Hintergrund ist, dass Jesus auferstanden ist, mit seinen Jüngern in Galiläa war, am See Genezareth war. Und dann lesen wir diesen Text in Johannes 21, ab Vers 15. Es war früh am Morgen, die Jünger hatten die Nacht gearbeitet und Jesus hat ihnen Frühstück zubereitet. Und als sie gegessen hatten, da sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Er antwortete ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm: Führe meine Lämmer zur Weide. Dann fragte er ihn ein zweites Mal: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm: Hüte meine Schafe. Zum dritten Mal fragte er ihn: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, weil ihn zum dritten Mal gefragt hatte: Hast du mich lieb? Er sagte zu Jesus: Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm: Führe meine Schafe zur Weide. Soweit der Abschnitt hier, in dem etwas von dem Einspruch von Jesus gegen das Scheitern beschrieben wird. Lass uns diese zwei Dinge anschauen. Wie geht Jesus mit dem Gescheiterten um? Und wie handelt er und hilft ihm, mit diesem Scheitern klarzukommen? Und ich lade euch ein, dort, wenn ihr sagt, Mensch, das kenne ich, ich trage so eine Wunde des Scheiterns in meinem Leben, das bewusst für euch zu hören. Ich lade euch aber auch ein, das zu hören, wenn euch das Scheitern anderer Menschen begegnet. Dann zu sagen, dann möchte ich Jesus nachfolgen und möchte genauso wie er mit dem Scheitern anderer Menschen umgehen. Und dann zweiter Punkt, ganz bewusst zu hören, wie ist das mit dieser Prophylaxe? Wo sagt Jesus, ich gebe dir was an die Hand, damit du nicht immer scheitern und ich muss wieder helfen, neu anfangen, sondern dass du daraus lernen kannst und dass du für dich selbst da in manchen Dingen Veränderung erfährst. Das Erste, was Jesus gibt für Petrus, das ist die Behandlung. Er gibt hier den Einspruch gegen die Endgültigkeit des Scheiterns. Wisst ihr, Petrus, er kann ja nichts mehr ungeschehen machen. Und Petrus, er kann ja nicht mehr zurück hinter diese Erfahrung. Er kann vielleicht manches erklären. Aber das nützt nichts, wenn er erklären kann, ich war im Hof des Hohen Priesters und da war halt diese Magd und ich war zu schwach und habe nicht gut geschlafen. Und ja, dann hast du alle Erklärungen, aber diese Erklärungen verhindern eher das Klären von einem Scheitern, als dass sie dieser Lösung dienen. Weil Erklärung ist oft die Flucht, die Ausrede, die aber nie Klärung schafft. Und deshalb wird Jesus aktiv. Und Jesus, er ist derjenige, der Petrus dann später diese Frage stellt: Hast du mich lieb? Und wisst ihr, von Jesus ist eine Frage vorher schon entschieden, dass Jesus sagt: Ich habe diese Frage beantwortet. Ich habe dich nämlich lieb. Petrus, deshalb spreche ich dich an. Du bist mir wichtig. Deshalb gehe ich nicht zur Tagesordnung über. Es ist mir nicht egal, wie du mit dem Scheitern umgehst. Deshalb gehe ich den ersten Schritt auf dich zu, nicht als dein Ankläger, sondern als der, der dir helfen will, mit dem Scheitern klarzukommen, dich auf die Beine zu stellen, im Bild von dem Clip, dich herauszunehmen aus diesem Untergang und ganz neu mit dir anzufangen, dass du weitergehen kannst, dass du einen Schlussstrich ziehen kannst. Und wenn wir das sehen, wie Jesus macht, das Erste ist, dass er dem Gescheiterten eine Chance gibt. Ist es schön, dass er Petrus nicht abgeschrieben hat? Er hätte auch sagen können, okay, es waren 12 Jünger, einer ist tot, das ist Judas, Einer hat die Fresse zu voll genommen, das war Petrus, habe ich immer noch 10. Und mit den 10 mache ich weiter. Wisst ihr, das wäre dann wahrscheinlich ein hohes Verlustgeschäft, weil irgendwann wäre er ohne Leute da gestanden. Jesus, er sagt ganz bewusst, der Gescheiterte hat bei mir eine Chance, und zwar immer. Immer. Und da finden sich manche Beispiele in der Bibel. Ja, die Frau, die moralisch gescheitert ist in ihrer Ehe, an die Wand gefahren hat, die Ankläger zu ihr gebracht, zu Jesus gebracht haben. Wie sagt Jesus zu ihr? Wo sind die, die dich verklagen? Ich verklage dich nicht. Ich verurteile dich nicht. Jetzt geh hin und sündige nicht mehr. Ich stelle dich auf die Beine. Ja, wie war das mit Zachäus? Ja, der seine Macht missbraucht hat. Ja, der korrupt war bis zum geht nicht mehr. Und Jesus, der nicht sagt, ich mache einen Bogen um dich, sondern der dann sagt, ich möchte dir helfen, dass du Ordnung in dein Leben bekommst, in dein Wirtschaftsleben. Und dann sagt er, in diesem Haus, in dem Zachäus, diesem Haus ist Heil widerfahren, da ist etwas heil geworden, etwas neu geworden. Und wir können noch manche andere Beispiele nennen, vor allem hier auch Petrus, wo Jesus sagt, bei mir hat jeder Gescheiterte eine Chance. Das soll für die Menschen, die gescheitert sind, so etwas sein wie eine Ermutigung, du musst nicht aufgeben. Dein Schlussstrich ist nie der Schlussstrich, den Gott sieht. Jesus hat immer noch eine Perspektive für dich. Und wisst ihr, und dort, wo uns Menschen begegnen, die selber gescheitert sind, diesen Herzschlag Gottes zu teilen, zu sagen, da hat jeder Mensch eine Chance. Und das soll meinen Umgang mit dem Scheitern dieses Menschen prägen. Und da kann ich nicht verurteilen und kann Menschen abschreiben, sondern muss ich ganz bewusst sagen, hat jeder eine neue Chance verdient, weil Gott ihm die gibt. Und wenn Gott ihm die gibt, wer bin ich, dass ich sage, der hat keine mehr? Und das Zweite, was dann deutlich wird, dass Jesus das Thema Scheitern überhaupt anspricht. Und wenn man so diesen ganzen Bericht liest, wisst ihr, da hat man den Eindruck, dass nach der Auferstehung von Jesus Petrus dieses Thema noch nicht angesprochen hat. Dass Petrus von sich aus nicht zu Jesus gegangen ist und sagt, Jesus, wir müssen das ganz dringend klären. Du hast es ja mitbekommen und ich habe ein Riesenproblem. Ja, vielleicht war Petrus überfordert. Ich glaube, dass Menschen, die tief gescheitert sind, wirklich überfordert sind, von sich aus dieses Scheitern anzusprechen. Vielleicht zu viel Scham, vielleicht zu viel Hilflosigkeit. Und Petrus, er erlebt, wie Jesus selber auf ihn zugeht und dann unheimlich sorgsam und wie er einen Weg bahnt zu diesem ganzen Klären. Und dieser ganze Text, Johannes 21, er berichtet, dass sie die Jünger wieder gefischt haben am See Genezareth. Die ganze Nacht nichts gefangen und dann am Ufer stand der Mann, der sagt, habt ihr nichts gefangen, werft das Netz nochmal aus. Wie gesagt, das ist eine Anknüpfung an das, was doch schon mal war, oder? Das war doch die Berufung von Petrus. Da hat er doch auch nichts gefangen. Und dann auf das Wort von Jesus hin nochmals gewagt. Ja, Petrus, werf das Netz nochmal aus. Und dann heißt es Riesenfischfang. Und das war der Moment, wo Petrus von seiner Arbeit weg in die Nachfolge von Jesus berufen worden ist. Und jetzt das Déjà-vu, dass Petrus auf einmal merkt, Mensch, da steht Jesus. Und so wie er mich damals berufen hat, so knüpft er jetzt an meine Berufung an. Er hat mich nicht aufgegeben. Und dann dieses Kohlefeuer, das hat auch im Hof des Hohen Priesters gebrannt. Der Ort, wo er gesagt hat, den kenne ich nicht. Und Jesus sagt, es können diese Erinnerungen sein, aber hier bin ich gegenwärtig. Und dann dieses persönliche Gespräch, wo er ihn ganz direkt anspricht. Und wenn man so den ganzen Zusammenhang von dem Text nimmt, gar nicht im Kreis der Jünger, sondern ihn etwas zur Seite nimmt und sagt, Petrus, wir machen jetzt keine öffentliche Abrechnung hier im Kreis der anderen. Sondern das, was jetzt passiert, geht nur dich und mich etwas an. Und dann so ganz sorgsam Petrus diesen Weg zum Neuanfang eröffnet und ihm zeigt, ich helfe dir, dass du mit diesem Versagen klarkommen kannst. Ist euch aufgefallen, dass Jesus kein Bußbekenntnis verlangt? dass er nicht sagt, Petrus, aber jetzt musst du alles nochmals ganz deutlich und ich erwarte eine anständige Entschuldigung. Und wenn das da ist, dann bekommst du von mir den Neuanfang. Sondern dass Petrus in diesem Raum dieser Liebe Gottes steht und Jesus sorgsam ihm hilft, diesen Neuanfang zu wagen. Und da muss manches nicht mehr ausgesprochen werden, weil vieles vielleicht mit dem Herzen schon ausgesprochen worden ist. Und Petrus diesen Neuanfang dann wagen darf und dann erlebt, ich kann einen echten Neuanfang machen und ich komme nicht auf Bewährung frei. Das sagt Jesus nicht. Petrus, es ist schön, dass du mich lieb hast, aber jetzt warten wir nochmals 2-3 Monate und je nachdem, wie es dann ist, kann ich dir mein Werk wieder anvertrauen. Sondern sagt Petrus, weide meine Schafe. Dir, dem, der gescheitert ist, vertraue ich die Verantwortung für das an, was mein Werk ist. Was für ein Vertrauen. Was für eine Wertschätzung. Und damit Petrus erlebt, es ist ein echter Neuanfang und keine Bewährung. Wisst ihr, das ist für mich so eine Botschaft für alle, die sagen, ich kenne Scheitern, ich weiß das. Zu wissen, es gibt die Chance zum Neuanfang ohne Wenn und Aber. Und Jesus selber, er macht das Thema zum Scheitern und zwar so behutsam, dass ich wirklich neu anfangen kann und mich nicht auf der Anklagebank wiederfinde. Und es gibt einen echten Neuanfang und nicht erst Bewährung. Und ich habe am Anfang gesagt, manchmal tun wir uns schwer, mit dem Scheitern von anderen umzugehen. Ich glaube, wenn Jesus sagt, folge mir nach, dann sagt er so, sollst du mit denen umgehen, die auch gescheitert sind? So sollst du denen begegnen, die selber vor den Trümmern stehen, wo sie gemerkt haben, ich habe das geopfert, was mir heilig ist, damit da etwas von dem Herzschlag Gottes zum Tragen kommt. Und jetzt nochmal Zahnarzt. Also das war die Zahnbehandlung. Da ist der Schaden behoben worden. Jetzt heißt es, alles gut, kannst du wieder beißen, nach Hause. Aber es gibt eine Prophylaxe. Nämlich die Prophylaxe, wo Jesus einen Einspruch gegen das künftige Scheitern erhebt. Petrus, er hat sich selber überschätzt. Und dieses Überschätzen, wo er gedacht hat, ich habe alles im Griff, das hat ihn dann ja den Boden und den Füßen weggezogen. Und Petrus, er wird jetzt von Jesus auf die Spur gesetzt, dass Jesus sagt, Petrus, aber aus diesem Geschehen musst du was lernen. Dieses Geschehen muss für dein Leben Konsequenzen haben. Für das, wie du dich selber siehst. Und auch für das, wie du mit den Dingen umgehst. Und das Ganze begegnet uns in dieser dreifachen Frage der Liebe. Und wisst ihr, diese Frage der Liebe, jetzt gehen wir ein bisschen ins Griechische. Vor 3 Jahren habe ich das schon mal hier erklärt. Also wer sich jetzt noch erinnern kann, tolles Gedächtnis. Für alle anderen ist es eine Auffrischung. Es gibt im Griechischen unterschiedliche Begriffe für Liebe. Und die 2 Hauptbegriffe sind Agape und Philia. Es gibt noch andere, aber das sind die 2 Hauptbegriffe. Und ich habe Nicodemus AI gefragt, was ist Agape? Und er hat es besser ausgedrückt, als ich das ausdrücken könnte. Nicodemus AI ist eine KI auf bibelsurfer.de, absolut empfehlenswert. Und Nicodemus AI erklärt, Agape ist eine bedingungslose, selbstlose Liebe. Sie ist die höchste Form der Liebe, die sich durch Hingabe und Opferbereitschaft auszeichnet. Diese Art von Liebe gibt, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Sie ist oft die Liebe, die Gott für die Menschheit hat, wie in 1. Johannes 4, Vers 8 beschrieben, wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Agape-Liebe ist eine Entscheidung, jemanden zu lieben, unabhängig von den Umständen oder der Reaktion des anderen. Ist doch super beschrieben, oder? Eine völlig selbstlose, opferbereite Liebe, die Gott verkörpert. Eine Liebe, in der nichts mehr offen bleibt. Ich habe Nikodemus auch gefragt, und dann, was ist Philia? Antwort, Philia hingegen beschreibt eine brüderliche oder freundschaftliche Liebe. Sie ist die Liebe, die zwischen Freunden oder Geschwistern besteht und basiert auf gemeinsamen Interessen und gegenseitiger Zuneigung. Philia ist eine emotionale Bindung, die durch gemeinsame Erfahrungen und Verständnis entsteht. Diese Art von Liebe wird oft in der Bibel erwähnt, wenn es um die Gemeinschaft unter Gläubigen geht. Jetzt haben wir hier mal zweimal diese Begriffe erklärt. Agape, diese bedingungslose, selbstlose Liebe und vielleicht ja diese freundschaftliche Liebe, die was mit Sympathie zu tun hat, mit Nähe und die den Menschen in seiner Begrenztheit begegnet. Nebenbei, also weiter habe ich Nikodemus nicht mehr gefragt. Die Predigt habe ich dann selber geschrieben. Nicht, dass ihr meint, jetzt lässt er sich die Predigten schon schreiben. Und diese beiden Begriffe spielen jetzt in dem Gespräch von Jesus eine ganz, ganz große Rolle. Und ich möchte euch das hier nur anhand von diesen beiden Begriffen nochmals zeigen. Habt ihr diese Frage von Jesus im Hintergrund? Da geht er und sagt, Petrus, liebst du mich mehr als alle anderen? Das hat er vorher versprochen. Wenn alle gehen, auf mich kannst du zählen. Und Petrus, er wird von Jesus gefragt, nicht nur nach dieser Philea, sondern er sagt, liebst du mich mehr mit dieser Agape-Liebe und zwar plus, mehr als alle anderen. Petrus, liebst du mich mit einer Liebe, die nichts mehr offen lässt, in der alles gegeben wird und du bereit bist, alles für mich zu tun, die alle anderen übertrifft? Was würdest du antworten? Petrus, er sagt, Jesus, ich kann nur wie ein Freund lieben. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Mehr ist mir nicht möglich in meiner ganzen Begrenztheit. Nur menschlich. Und dann fragt Jesus zum zweiten Mal. Petrus, also wenn schon nicht mehr als die anderen, dann wenigstens mit dieser göttlichen Liebe, muss die anderen nicht übertreffen, aber eine selbstlose Liebe, in der nichts offen bleibt. Und Petrus, er sagt jetzt nicht, okay, jetzt treffen wir uns in der Mitte, sondern er sagt, Jesus, nur hier, nur wie ein Freund, in meiner ganzen Begrenztheit. Ich kann nicht für mich garantieren. Und dann fragt Jesus nicht, dann sagt Petrus, du warst eine Pfeife, du bist eine Pfeife, du bleibst eine Pfeife. Sondern er geht und sagt das dritte Mal, Petrus, liebst du mich wie ein Freund? Petrus, liebst du mich so, wie es dir möglich ist? In deiner ganzen Begrenztheit, in der immer was offen bleiben wird, in der du nie garantieren kannst, dass du das durchhalten wirst. Aber so, wie es dir möglich ist, liebst du mich? Und dann sagt Petrus, Herr, du weißt alle Dinge. Du kennst mich durch und durch. Meine ganze Begrenztheit. Aber so wie ich kann, so will ich dich lieben. Und dann sagt Jesus jedes Mal, Petrus, weide meine Schafe. Und er nimmt Petrus und sagt hier, Petrus, das zu erkennen, dass du niemand anders übertreffen musst, dass du nicht mit dieser Vollkommenheit mir begegnest, das ist das Entscheidende, was du lernen musst aus diesem Geschehen. Überfordere dich nicht. Erwarte nicht zu viel. Warum? Weil ich auch nicht mehr von dir erwarte. Du musst mich nur lieben, wie es dir möglich ist. In deiner ganzen Begrenztheit. Und wisst ihr, das ist, was hier in diesem ganzen Geschehen Jesus dem Petrus lernen lässt, in diesem Gespräch lernen lässt. Beim dritten Mal heißt es, Petrus wurde traurig. Vielleicht nicht nur die Trauer über das Versagen, sondern vielleicht diese Trauer, Jesus, eigentlich hätte ich es gern anders. Eigentlich würde ich dich gern hier, aber ich kann es nicht. Ich kann nicht für mich garantieren. Es gibt ein schönes Wortspiel. Petrus ist gescheitert, aber er wurde dadurch gescheiter. Er hat gelernt. Und das, was er gelernt hat, das ist, dass Jesus ihm das sehr nahegelegt hat. Er sagte ihm, Petrus, lerne, du kannst nicht für dich garantieren. Aber wenn du nicht für dich garantieren kannst, dann brauchst du meinen Beistand, dann brauchst du den, der auf dich achtet. Den, der dir vorher gesagt hat, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube dabei nicht auf der Strecke bleibt. Dann kannst du nicht sagen, ich habe schon im Kreuz. Sondern kannst du eigentlich nur sagen, Herr, hilf mir. Hilf mir, dir die Treue zu halten, zu dir zu stehen, dich zu lieben. Ich kann nicht für mich garantieren. Deshalb brauche ich den, der mir beisteht. Und er hat aber auch erlebt, Jesus erwartet nicht mehr, als ich bringen kann. Aber das möchte er. Er erwartet nicht mehr, als mir möglich ist. Er überfordert mich nicht. Und das Dritte, und er erwartet dann auch mit anderen barmherzig zu sein. Und das ist für mich nochmal ein ganz spannender Aspekt. Petrus, er war so der, der immer vorne dran war, immer draufgegangen ist. Und darf ich es im Bild sagen, vielleicht war er mehr Cowboy als Hirte. Vielleicht hat er auch die anderen angetrieben. Jetzt Gedankenspiel. Stellt euch vor, er hätte im Hof des hohen Priesters gesagt, jawohl, es ist Jesus, ich gehöre zu ihm, alle aufpassen, alle ihr, ich bin einer von Jesus und wenn ihr ihn nicht freigebt, ich werde helfen, dass er freikommt. Ja, dann hörten wir heute sagen, boah, Heldensage ohne Ende. Und dann wäre Petrus rausgegangen und hat gesagt, und ihr Pfeifen, die ihr alle gescheitert seid, an mir könnt ihr euch ein Vorbild nehmen. Und dann hätte er gefordert, so wie ich, müsst ihr auch. Und damit wäre er untauglich gewesen, die Herde Gottes zu weiden, die oft aus Gescheiterten besteht. In seinem eigenen Scheitern wurde er dazu befähigt, mit anderen barmherzig zu sein. Denn wer selber gescheitert ist, geht mit anderen, die gescheitert sind, anders um. Und deshalb ist Jesus in der Lage, ihm zu sagen, Petrus, und jetzt als dieser Gescheiterte, jetzt weide meine Lämmer. Jetzt kannst du sorgsam mit Menschen umgehen. Der Einspruch von Jesus gegen das Scheitern. Sagt einmal diese Behandlung. Dort, wo du gescheitert bist, da möchte ich dir helfen, neu anzufangen. Und wo du Menschen begegnest, die scheitern, da sollst du mir nachfolgen, damit du vielleicht helfen kannst, dass sie neu anfangen können. Und das, was du lernen sollst, ist aus dem Scheitern, du brauchst nicht für dich garantieren, sondern du sollst dich auf den verlassen, der für dich da ist. Er ist der, der nicht mehr erwartet, als du bringen kannst. Aber sei auch barmherzig mit den anderen, die scheitern. Hans-Joachim Eckstein hat einen schönen Sinnspruch formuliert, der heißt, der Sinn der Vergebung liegt darin, dass wir Gott gegenüber dankbarer, anderen gegenüber barmherziger und uns selbst gegenüber wahrhaftiger werden. Ich glaube, darin ist vieles von dem zusammengefasst, was Petrus hier erlebt hat. Ich lasse den Vers jetzt hier stehen, den Spruch. Wir hören ein Musikstück und danach wollen wir miteinander beten.